Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Alt und Spiele. Ihr merkt, wir machen unseren guten Vorsatz für dieses Jahr wahr und haben schon wieder eine neue Folge am Start.
Aber kein Alt. Denn das, was ich hier trinke, liebe Jungs, das ist ein helles Lagerbier. Ein helles. Das schmeckt aber auch gut, ist aber kein Alt. Aber, Tobi, ich werde am Wochenende ins Rheinland kommen.
Das ist sehr gut.
Und dann werde ich mal ein schönes Ürige trinken. Also, es gibt auch Füchschen, es gibt auch Schlüssel und Schloss, Dings hier, es gibt ganz viel. Wir werden ja nicht gesponsert.
Ich trinke gerade Schlüssel, weil ich noch Schlüssel im Kühlschrank hatte von der Super Bowl Party vorletzte Woche.
Und sag mal, Andreas, habt ihr denn bei euch in Hessen, habt ihr da auch so leckeres Alt? Nee, ne?
Ich glaube nicht, nein. Wenn ich dir sage, wie ich früher Altbier getrunken habe, dann brichst du diesen Podcast ab und rufst mich nie wieder an.
Doch komm, sag's.
Ich sag's. Ich komme ja aus Göttingen, ja, also ich bin ja Niedersachse, also gerade noch so Norddeutscher,
ja.
Kurz vor der hessischen Grenze. Und wir haben, wenn überhaupt, kenne ich Alt nur aus Altbierbowle mit Erdbeeren, und zwar die aus der Dose.
Ach du Scheiße,
Tobi. Moment, die Erdbeeren sind aus der Dose, ne? Oder gab's fertige Altbierbowle aus der Dose bei euch?
Also auch Letzteres möchte ich nicht ausschließen, ist mir aber nicht explizit bekannt. Genau, wir haben auch so schöne Sachen wie Bananenweizen getrunken und ja, so. Also alle, getrunken. Ja, ich finde, das hat auch was. So mit 16 und so ist das lecker.
Ey, da konnte ich selbst so viel Alt drin im Kopf haben wie noch etwas, aber sowas habe ich nie getrunken.
Bananenweizen hast du nie getrunken?
Also Altbierbowle mit Erdbeeren drin.
Kenne ich auch nur vom Erzählen aus den älteren Herrschaften meiner Familie. Ich selber habe sie auch noch nicht getrunken, aber Bananenweizen doch. Also wir waren mal so heiß auf Bananenweizen, waren auf irgendeiner Party und es gab keinen Bananensaft mehr. Sind wir zum Bütchen gegangen, das hatte auch keinen Bananensaft. Da haben wir dann Müllermilchbanane genommen und die mit Weizenbier gemischt. Was hat man mit 16 alles für Dinge gemacht?
Oh, mit Milch?
Ja, mit Müllermilch. Müllermilchbanane. Oh, schmeckt auch nach Banane, ne? Ging dann auch.
Ja, aber schmeckt auch nach Milch.
Das ist richtig. Aber Müllermilch, das war trotzdem, also ich fand es damals, glaube ich, lecker. Aber das war auch zu Zeiten, wo man so Sachen wie Kleiner Feigling gesoffen hat. Das fand man damals
mir
auch.
Gruselt's. Mir gruselt's. Mir gruselt's, liebe Leute.
Jetzt gerade hatte ich neulich, was hatte ich? Berliner Luft. Das war irgendwie so ein Pfefferminz-Likör, glaube ich. Den hatte ich jetzt am Wochenende einen zum Verköstigen und sauren Apfel. Das ist schon mal so warm trinken für Karneval. Ne? Da seid ihr beide ja raus. Oder zumindest Andreas, bei euch gibt es ja Karneval, also in Mainz auf der anderen Seite, ne?
Ja, ja. Ich fahre da aber nur durch, ne? Also in Frankfurt ist der Wahnsinn, bleibt uns der Wahnsinn verschont. Wenn ich dann zur Arbeit fahre nach Mainz, seltsam, ja.
Wird da bei euch überhaupt gearbeitet an den Karnevalstagen? Ich stelle mir das bei euch so vor wie bei uns beim WDR in Köln. Da ist Karneval, da wird zwar auch gearbeitet, aber es ist nicht ganz einfach, zum WDR hinzukommen tatsächlich, weil du dich von der Domplatte in Köln aus durch diese Massen an verkleideten, betrunkenen Leuten drängeln musst. Und ich versuche es auch an Karneval möglichst nicht zu arbeiten.
Ja, ich kenne das aus Köln selber noch, ne? Als ich noch bei den RTL 2 News war. Das war wirklich Wahnsinn. Da liefen ja Millionen Touristen durch diese Stadt, gefühlt. Und in Mainz ganz anders. Also ich hoffe, dass uns jetzt keiner aus Rheinland-Pfalz entfolgt, wenn ich das sage. Aber ich glaube, der Karneval in Mainz, das ist viel kleiner. Also deutlich, deutlich kleiner. Du kannst zur Arbeit gehen. Und es gibt auch, also die meisten Leute arbeiten auch.
Ist so. Ja. Wie ist es bei euch in Hamburg, Jochen, wo du ja jetzt lebst? Wie ist es da mit dem Karneval in Hamburg?
Ich lebe ja seit 14 Jahren in Hamburg. Und das erste Jahr hier, das war eh schon hart wegen Kulturschock, Rheinländer in Hamburg und so. Was, ne, warum sind die alle so unfreundlich oder reden mit einem nicht? Ne, wieso? So, und dann ging es zum ersten Karneval hin und wir haben immer noch eine Kneipe hier in Hamburg, die Kölsche Vertretung, die Kölner Vertretung, wie heißt das denn? Ständige Vertretung, ne? Da gibt's dann Kölschbier. Ich als Düsseldorfer finde das jetzt nicht so geil, aber besser so Rheinland als gar nicht, habe ich mir gedacht. Und Karneval können die auch gut feiern. Und das war dann tatsächlich im ersten Jahr ein sehr trostloses Bild. Und dann kamen alle Rheinländer aus Hamburg in diese Kneipe und wollten richtig Gas geben und feiern. Und dann irgendwann hat der Chef gesagt, nachdem die auf die Tische gestiegen sind und auf die Hocker und Bolognese machen wollten, hier bitte keine Bolognese, bitte runter von den Tischen und runter von den Stühlen. Und dann saßen dann die traurigen Rheinländer auf den Stühlen, hatten haben Konfetti geworfen, die Musik musste leiser gemacht werden, keiner konnte mehr eine Bolognese machen.
Ach du Scheiße. Und dann zogen alle mit ihren Pappnasen einzeln wieder durch Hamburg, wo kein anderer Mensch verkleidet war.
Ja, überhaupt nicht. Und dann, die saßen nur traurig in der Ecke und dachten, was ist das denn für eine Scheiße? Und jeder so eine Tröte im Mund, so. Das war wirklich traurig.
Dabei heißt es doch, um kurz einen Ausflug in die hohen Gefilde der deutschen Dichtkunst zu machen, dabei heißt es doch in diesem Lied, Polonaise, Blankenese heißt es doch, von Blankenese bis hinter Wuppertal. Und Blankenese ist doch bei euch in der Gegend.
Ja, das ist ja um die Ecke. Also hier ist ja ein Stadtteil von Hamburg, genau. Ja,
eben, richtig. Und da doch die Polonaise quasi anfängt, die weltweite. Die fängt in Blankenese an und geht bis hinter Wuppertal. Und dann feiern die das nicht. Ach, Jochen.
Und ich dachte, mal Hamburg wäre schön. Absolut. Ich wage zu behaupten, Gottlieb Wendehals war Norddeutscher.
Na klar. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob er aus Hamburg kam. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, der ist noch Norddeutscher gewesen.
Ja, das Schöne ist ja, wir sitzen ja manchmal, wir können direkt mal bei Wikipedia uns den Eintrag von Gottlieb Wendehals angucken, der im ersten Dschungelcamp war, glaube ich. Ne? Der war in der ersten Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Scheiße, mein Promi-Wissen, manchmal schäme ich mich, ne?
Ja, absolut. Also wenn man Gottlieb Wendehals nicht kennt. Verdammte Hacke.
Werner Böhm hieß der übrigens. Ne?
Werner Böhm, genau.
Ist in Polen geboren, sehe ich hier gerade.
Was? Oh.
Ist eigentlich ein gebürtiger Pole.
Ja, in Thorn, Reichsgau, Danzig, Westpreußen.
Ah. Aha.
Aha, ja, es ist aber dann, ne, Ende der 50er bis Anfang der 60er Jahre, der erste Satz bei Wikipedia,
doch,
Pianist bei den Kabinett Jazzmen in Hamburg. Alles die eine der populärsten Jazzbands Norddeutschlands waren. Sie an. Mhm. Hochkultur und dann kam halt, ja. Ne?
Und dann kam das Geld.
Ja. Gott.
Wisst ihr übrigens, wie das ist, wenn man in Göttingen aufwächst und man fühlt sich noch als Norddeutscher, aber ist es eigentlich gar nicht mehr, weil 20 Kilometer weiter südlich Hessen beginnt. Das ist ganz, ganz schlimm. Man ist so krampfhaft Norddeutsch. Wir wollen es euch da oben, Jochen, wir wollen es euch ja beweisen, dass wir noch dazugehören. Und dann trinkt man immer Jever-Bier, man liest immer Werner-Comics, man hört Torfrock, ja, nur so aus Verzweiflung, um dazuzugehören, um sich abzugrenzen von diesen Hessen. Und,
das sind ja dann schon Friesen, ne? Also das, was dann Frieseneigenschaften.
Ja, eben. Wir wollten, dann wollen wir natürlich schon richtig irgendwie so tun, als wären wir an der Küste, ne?
Aber ja, so richtige Nordfriesen sind ja auch echt stisselig, ne? Die sind ja richtig steif, nicht? Ja, aber ich,
gut, aber ich muss sagen, Torfrock ist auch eine Band, die ich mal live gesehen habe, also nicht komplett gesehen. Also ich habe auf der Metal-Kreuzfahrt mal zwei Songs vom Torfrock, hat mich jetzt nicht berührt. Ich verstehe aber die Bedeutung der Band Torfrock für Schleswig-Holstein durchaus. Das ist ja da eine ganz große Nummer. Ja, wie gesagt, man muss mit dieser ganzen, ich meine, da gibt es ja eine ganze Geschichte, diese Hintergrundgeschichte mit den Wikingers und so. Das ist ja schon auch eine ganz eigene Welt.
Ja, der Rollo der Wikinger, ne?
So, genau, ja. So heißt er, richtig.
Liebe Leute.
Ja, entschuldige, wir sind völlig ab vom
es ist
vom
aber Thema. Völlig, ne? Pass auf, ich möchte etwas beichten. Ich habe einen Key bekommen. Einen Key von einem Spiel, was ihr wahrscheinlich jetzt schon nicht wahrscheinlich durchgespielt habt, aber auf alle Fälle auf dem Schirm hattet und schon gespielt habt. Das installiert gerade bei mir. Ich bin gerade bei 60%, heißt Metro Exodus. Und ich hatte Asche auf mein Haupt, ich hatte noch keine Zeit, weil meine Frau krank war, ich musste mehr aufs Kind aufpassen und ich hatte noch keine Zeit, es zu zocken, aber es wird gerade bei mir installiert, möglicherweise schaffe ich es noch während dieses Podcasts, das anzuspielen.
Also ich musste zugeben, ich bin Fanboy, also ich habe, nachdem ich das erste Metro gespielt habe, habe ich dann gesagt, jetzt habe ich mir die Bücher reingezogen von Dmitri Gluchowski, hab dann zu Metro Last Light auch Dimitris erste Mal interviewt für einen Beitrag und bin seitdem auch ein totaler Fan, weil er auch echt ein cooler Typ ist und auch wirklich Ahnung hat und auch so, ne, politisch auch durchaus drin ist in Metro, in den Büchern steckt auch durchaus Kritik am russischen System drin und so, da macht er auch keinen Hehl draus. Unheimlich spannender Mensch und dieses ganze Universum, was er aufgebaut hat, wirklich super, und jetzt hatte ich dann tatsächlich auch kurz vor dem Release von Metro Exodus das Vergnügen, nochmal mit ihm auf ganz kurzem Wege. Ich habe ihn einfach bei Facebook angeschrieben und dann hatten wir ein Interview. Das war total cool und wieder sehr nett.
Echt?
Ja, und der ist wirklich ein sehr, sehr netter Mensch und ein bisschen schade, er wird keine Metro-Bücher mehr schreiben. Das Thema ist für ihn durch, hat er mir gesagt im Interview.
Aber konsequent, das, ne?
Ja, er hat halt ganz klar gesagt, ich zitiere kurz den O-Ton, ich könnte ihn auch aus dem Interview ausschneiden und einfügen, aber das ist mir technisch einfach zu aufwendig. Ich zitiere einfach Dimitri, der sagte, ich möchte nicht enden wie J.K. Rowling oder George R.R. Martin und einfach immer wieder eine Story weiterschreiben müssen. Für mich ist Metro zu Ende erzählt. Das Ende des dritten Buches ist relativ offen gehalten. So viel kann ich sagen, ohne zu spoilern. Aber wenn das Spiel jetzt nochmal einen neuen Teil bekommt, weil der letzte Teil, und der ist wahrscheinlich mega erfolgreich, Metro Exodus, hat er überall gute Kritiken gekriegt, sehr gut abgeschnitten, zu Recht. Er sagt aber, wenn die nochmal ein Spiel machen, dann würde er da auch wieder mitwirken dran. Also er hat ja nicht die komplette Story des Spiels geschrieben, aber ne, mit den Autoren des Spiels immer so hin und her gearbeitet und so. Und
das heißt, das ist gut. jetzt nicht so ein Spiel, wo man sagt, okay, das muss auf der Grundlage des Buches unbedingt genauso wie bei Star Wars, du musst dir erstmal immer rückversichern, was du ins Spiel bringst. Das heißt, die Macher sind ein bisschen freier, ja?
Die sind ein bisschen freier, aber sie haben ja auch zum Glück den Support von Dimitri, ne? Der mit ihnen da zusammenarbeitet und der es übrigens auch so gedacht hat. Also es war tatsächlich, Metro Last Light ist ja auch nicht auf einem Buch basiert, sondern erzählt eine Geschichte, die parallel zum zweiten Metro-Buch passiert mit einem anderen Protagonisten. Und es war auch so geplant, dass quasi die Metro-Geschichte vom letzten Buch dann auch mit dem nächsten Videospiel fortgesetzt wird. Also er hat da schon so bimedial gedacht tatsächlich bei der Erstellung der Geschichte. Und das ist ziemlich cool und das finde ich auch sehr fortschrittlich, weil wie viele Buchautoren setzen ihre Geschichten im Videospiel fort? Ich wüsste keinen. Oder und Andreas, du mit deinem riesen Wissen von 200 Jahren Videospielgeschichte.
Naja, William Shakespeare hat es mal versucht, aber es hat nicht so gut geklappt.
Monkey Island war es, glaube ich, ne?
Ja, genau. Das ist, ich lasse euch gerne in dem Glauben, aber nee, da fällt mir nichts ein.
Nee, ne? Das passiert. Hast du es denn gespielt schon, Andreas?
Nee, das Witzige ist, mir geht's, also du bist weiter als ich. Ich habe nämlich der liebe Tim hat mir einen Code geschickt und ich habe den noch nicht mal eingelöst. Ich könnte es jetzt probieren. Also während
Ich frag mich ja immer, ist das so, wenn die Spielefirmen sehen, der hat ja keinen Code nicht eingelöst, dann kriegt er beim nächsten Mal keinen mehr.
Ja, genau.
Halten die das nach?
Glaube ich nicht.
Nein?
Okay. Aber irgendwo müssen die doch eine Liste sehen, wo dann grünes Lämpchen, rotes Lämpchen, oder?
Ja, ich weiß, ja.
Ja, vielleicht vermutlich, aber dann, ich meine, das ist ja natürlich auch, ich meine, diese ganze Logistik hinter dieser ganzen Bemusterung, die ist ja aufwendiger, als man so denkt. Ja, wir Journalisten sitzen ja da und denken, oh, wieso schickt er mir keinen Code? Naja, die sitzen ja auch dann nicht direkt an der Quelle und haben dann Sack voll Codes. Die kriegen das ja dann von irgendeiner Mutterfirma in irgendwo, die wiederum kriegt es von irgendeinem Entwickler und der wiederum, ja.
Ist euch bei dieser, Entschuldigung, Tobi, ich hab dich
unterbrochen. Kein Problem, Jochen.
Ist euch bei dieser Bemusterung-Thematik eigentlich mal aufgefallen, dass in letzter Zeit die Einträge bei Facebook zunehmen von Leuten auf PR-Seite, die sich immer mehr lustig machen über Leute, die um Codes schnorren? Ja, also. Ja. In diversen Facebook-Einträgen, oh, schon wieder jemand, der hat so und so geschrieben, was denkt der eigentlich? Also, so ungefähr, ja. Dass dieser Code-Schnorr-Witz immer weitergetrieben wird, habe ich das Gefühl.
Entweder liegt es an denen oder es liegt an den Leuten, die anfragen, die immer frecher werden.
Genau. Was meint ihr, woran das liegt?
Ich denke halt auch eine Kombi aus beidem, definitiv. Also, aber da gab es ja früher auch schon manche Leute, die man auch namentlich wahrscheinlich kennt, die wir nicht erwähnen wollen, weil wir nicht verklagt werden wollen, die aber extrem Schnorrer waren und die auch keiner mehr bemustert hat. Ja, aber ich finde das auch lustig durchaus. Da kriegt man mal so einen Background-Einblick und das Krasse ist halt, dass ja Leute denken, ich habe jetzt einen YouTube-Channel, ich bin jetzt Games-Journalist. Ja, das nehmen ja viele auf die leichte Schulter. Ich möchte jetzt nicht sagen, boah, wir sind, es ist schon ein Job, der nicht unbedingt anspruchslos ist. Das muss ich mal kurz ein Lob an uns selber mal einmal, muss man mal sagen. Es ist halt schon ein cooler Job, keine Frage, und der macht mega Bock. Aber das ist auch kein Job, wo du sagst, so, ich spiele jetzt mal Videospiel, jetzt bin ich Spielejournalist. Das ist nicht so.
Es ist, ja, das stimmt. Aber du hast recht, es ist kein einfacher Job. Vielleicht kann ich unseren geneigten Zuhörern und Zuhörerinnen hier an dieser Stelle ein kleines Making-of, einen kleinen Einblick hinter die Kulissen unseres wunderschönen Podcasts bieten. Für jede Minute, die ihr hier diesen Podcast hört, haben wir im Vorfeld 10 Minuten versucht, die Technik hinzudeichseln. Ja, das ist eine schöne Tradition hier bei diesem Podcast, wo wir dann in letzter Sekunde von Bodalgo auf Facebook, auf Skype. Auf Rauchzeichen versuchen umzusteigen. Am Ende dann doch wieder,
es war tatsächlich bei mir so, ich habe den Rechner hochgefahren, wir haben uns um 9 Uhr verabredet und dann habe ich Metro laufen lassen, der Download hat natürlich das komplette System bei uns hier im Haus lahmgelegt, ja, und dann konnte ich irgendwie nicht mehr richtig connecten, dann musste ich meinen Rechner irgendwie komplett, weil der total geschrottet war, sich aufgehängt hat, runterfahren und genau in dem Moment, wenn man keine Zeit hat, dann ist es immer so, Microsoft muss jetzt erstmal geupdatet werden. Ich so, nein. Und du kannst auch nicht sagen, ich will jetzt nicht updaten, lass mir die alte Scheißversion drauf, sondern wenn du neu starten willst, dann steht ja nur aktualisieren und neu starten und nicht nur neu starten, scheiß auf aktualisieren.
Das ist richtig, aber ich also ja, okay. Ja, kann ich irgendwo nachvollziehen, aber ich möchte an dieser Stelle noch kurz, das ist ja natürlich Absicht, dass das so lange dauert mit der Technik. Das ist unsere Reminiszenz an die gute alte LAN-Party, als man noch mit einem Röhrenmonitor durch die Straßen seiner Vorstadt schlich und erstmal stundenlang gebraucht hat, bis dieses Netzwerk funktioniert und dann hat man sich erstmal 10 Sekunden lange verpixelte, schlechte, alte Porno-Videos hin und her geschickt und dann hat man eine halbe Stunde Counter-Strike gespielt und war dann so besoffen, dass man halt gepennt hat. Naja, also so war es manchmal.
Absolut. Nicht immer. Technik einschalten, die funktioniert, das kann jeder. Ja.
Richtig.
Ja. Tatsächlich habe ich heute, liebe meine Damen und Herren, habe ich heute wieder eine Einladung zu einer LAN-Party bekommen.
Nein.
Ich weiß noch, meine letzte LAN-Party war, das war in Österreich, in irgendeinem Stall. Haben uns mit 10 Mann eingemauert, 3 Tage übers Wochenende. Das war sehr witzig, wenn dann 10 Leute Counter-Strike spielen, aber es alle nicht richtig können. Das ist wirklich super witzig. Und habe ich heute eine Einladung, tatsächlich heute eine Einladung bekommen. Wir sollen nochmal hier dudeln und den Termin abstimmen.
Also das so klassentreffenmäßig quasi. Ja.
Und übrigens, wisst ihr, meine erste LAN-Party, die ich gesehen habe, tatsächlich, es war in London, als ich noch bei Giga war. Da hatten wir so ein Games-Studio in London. Oder das bestand aus meiner Wenigkeit.
Ich saß da halt. Du warst das Games-Studio.
In so einem Studio. Und dann habe ich da tatsächlich so eine erste LAN-Party gesehen. Und mit den Leuten, die heute die, also mit dem Alex Müller, der bei SK Gaming, ja, der Manager oder hier der Chef des Ganzen, hätte ich beinahe gesagt, ne, Alex Müller mit seiner damaligen Freundin noch, und die haben da alle noch mit selber die Kabel gezogen. Da standen auch irgendwie 50 Rechner und die waren die ganzen Spieler und so, die haben alle, saßen selber alle unterm Tisch. Und ich so, was macht ihr hier? Ey, wir machen eine LAN, wir spielen jetzt hier Counter, keine Ahnung, was die spielten, ja. Das war 2000, ja, 2000 oder 1999 oder so, oder 2000, keine Ahnung. Und dann zogen die halt selber noch die LAN-Kabel und meinten so, ey, das wird mal richtig groß werden. Ich so, ja, alles klar.
Alles klar. Also,
ich weiß, dass mir das Spaß macht, aber wie soll das bitte schön groß werden? Ich glaube, Ralf Reichert war da, glaube ich, in London auch noch dabei.
Oh.
Also es war wirklich, wirklich lustig. Ich habe auch irgendwo, ich habe nämlich so ein DV-Tape, ich habe das mit so einer kleinen Videokamera aufgenommen. Ich finde dieses DV-Tape nun nicht mehr.
Ja, du wüsstest aber nicht, wie du es abspielen solltest, oder?
Doch, ich habe tatsächlich noch so eine alte Kamera. Der Podcast heißt ja Alt und Spieler, also können wir auch darüber reden.
Ne? Richtig,
ja.
Aber lass uns, vielleicht wo du gerade Counter-Strike sagst, fällt mir ein Spiel ein, das ziemlich überraschend vor ziemlich genau zwei Wochen rausgekommen ist. Apex Legends, habt ihr da reingeschaut?
Nee.
Auch nicht.
Das ist ja, es ist ja, sagen wir mal, ein Fortnite-Klon, ohne es irgendwie böse zu meinen. Es erinnert sehr an Fortnite und PlayerUnknown's Battlegrounds, ist wieder diese Battle-Royale-Thematik. Ziemlich plötzlich auf den Markt geworfen und jetzt nach 14 Tagen 25 Millionen Spieler. Mhm. Und gräbt Fortnite ziemlich den, das Wasser ab so ein bisschen und gleichzeitig sagen auch viele so, das Blöde ist die ganzen Fortnite-Kids, die hier mitspielen, weil es scheint irgendwie doch eine ältere Zielgruppe anzusprechen. So wirkt es
selbst, wenn man die Chats
mal liest. Ich hab's auch angezockt. Ich bin eigentlich kein Fan von diesen Online-Multiplayer-Dingern, weil ich auch einfach vielleicht zu alt bin und nicht mehr mit den flinken jungen Menschen mithalten kann. Aber Apex Legends fand ich irgendwie gut. Aber ihr habt's gar nicht gespielt?
Nee.
Schaut mal rein. Also mich würde mal interessieren, wieso, weil ich weiß, dass das jetzt auch nicht euer Lieblingsgenre ist und auch nicht eure favorisiertes Ding. Mich würde mal interessieren, was ihr davon haltet. Also Hausaufgabe, nächste Folge, ja. guckt mal einfach eine halbe Stunde rein. Weil ich fand es ziemlich cool, als sich mir sofort erschlossen hat und auch witzige Welt war. Du hattest so Overwatch-mäßig, hast du verschiedene Charaktere, die jeder eine eigene Special-Attacke haben oder Special-Dinge können halt. Bist in Dreierteams unterwegs und muss halt am Ende, ne, Battle Royale muss halt am Ende übrig bleiben.
Ich hatte das ja schon, als wir über Fortnite gesprochen haben, gesagt. Mhm. Was mir da keinen Spaß dran macht, ist, dass die jungen Leute von heute, ich erinnere nur, wie unser Podcast heißt, ja, ist ja alt und Spiel, dass man einfach keine Chance mehr hat, weil wir mit unserer begrenzten Zeit und begrenzten kognitiven Fähigkeit dann auch noch, überhaupt keine Chance mehr haben. Und ich hasse es dann, wenn du eine halbe Stunde spielst, dann nur noch auf den Sack zu kriegen, weil dann irgendwelche kleinen, miesen, kleinen Idioten und Super-Nerds dich einfach wegblasen und sich da kaputt lachen. Ja,
und da ist das relativ Coole bei Apex, dass du halt, dass dieser Teamgedanke da sehr, sehr wichtig ist. Weil du kannst halt deinen Mitspieler auch wiederbeleben, du kannst auch respawnen, das geht ja bei den anderen Spielen nicht. Aber zum Respawn muss halt ein Teamkamerad an die Stelle gehen, wo du gestorben bist, nimmt dann da so eine Chipkarte mit und muss dann an irgend so einen Pot, wo du dann gerespawnt wirst. Das heißt, der Teamgedanke ist in dem Spiel dann schon etwas höher. Vielleicht sollten wir drei da mal als Dreierteam losziehen.
Gute Idee. Ja. Ich mach das, wenn ich Metro durchgespielt habe. Was gefällt dir am besten so? Hast du irgendwas, wo du sagst, wow?
So ein spezielles Ding. Was halt wow ist, ist die Dichte der Geschichte. Also du hast so ein paar Charaktere, die mit dir losziehen. Ich will dich jetzt nicht spoilern, weil ihr habt es ja beide noch nicht gespielt. Ne? Also nicht, dass ich da zu weit gehe, aber du hast halt diese NPCs, also diese non-playable Characters für diejenigen, die zum ersten Mal was vom Videospielen hören. Die reden ja mit dir, die erzählen dir von sich, von ihrer Geschichte, von ihrem Background und so weiter. Und da merkst du bei Metro Exodus einfach, dass da tatsächlich ein richtiger Buchautor hintersteckt. Ja, du merkst an dieser ganzen Welt, merkst du an jeder Ecke so, hey, dass da ein richtiges, komplexes, aber halt auch stimmiges Universum hintersteckt. Ja, der Dluchowski hat sich da ja ganz viel ausgedacht so und hat ja auch schon früh immer Feedback von den Lesern bekommen und das mit eingearbeitet und so. Und du merkst halt wirklich diesem Spiel in jeder Phase an, dass da halt was hintersteckt. Und es ist halt wirklich grafisch auch sehr schön und es packt, es berührt einen. Also es lässt dich nicht
glaubhafte kalt Welt, ja?
Glaubhafte Welt, genau. Es ist eine glaubhafte Welt, es berührt einen. Du hast halt Tag-Nacht-Wechsel, die du auch spielerisch wirklich, wo du Unterschiede merkst, ob du tags oder nachts rumrennst. Ja, diese ganze Krise, du bist nach der Apokalypse so irgendwie, die Menschheit ist ja im Arsch und alles und das ist wirklich glaubhaft gemacht und gut gemacht. Ein bisschen schade ist, dass der Protagonist, den man selber spielt, stumm ist. Also der spricht nicht, ne? Du hörst die anderen zwar zu, aber Artyom, der Held, sagt selber nichts. Und da gibt es so ein paar Stellen im Spiel, wo ich denke so, ach Mensch, wäre doch jetzt schön gewesen, wenn er jetzt auch irgendwie reagieren würde. Aber nichtsdestotrotz, das ist eine Kleinigkeit, über die man in meinen Augen fast schon, nein, nicht ganz hinwegsehen kann, aber das ist das Einzige, was mich so gestört hat. Aber ansonsten ist es wirklich ein wirklich sehr, 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 sehr schönes, stimmiges, rundes Spiel, das tatsächlich, also Hut ab vor den Machern und auch vor den Autoren, also das ist wirklich ein schönes Ding und das schon so früh im Jahr, finde ich sehr gut. Da tut einem Far Cry New Dawn ein bisschen leid, dass am gleichen Tag erschienen ist.
Die Fachpresse war ja hoch des Lobes, ne? Also bester Singleplayer-Shooter seit zig Jahren.
Stimme ich zu.
Das trifft auch, ja?
Meiner Meinung nach ja. Also, man muss ja so eine Rezension, ist ja immer auch was Persönliches so, aber ich persönlich habe mich wirklich sehr angesprochen gefühlt. Also ich habe wirklich Bock gehabt. So, ich habe teilweise echt auch Stunden am Stück gespielt, weil ich einfach wissen wollte, ey, wie geht das jetzt weiter? Wie ist jetzt wie geht diese Story auf? Was passiert? Und du hast halt dann so nette Sidequests halt auch. Das ist halt auch ganz nett, dass sich ein Teamkamerad irgendwie bittet, für ihn irgendwas mitzubringen von unterwegs oder so. Ja, wirklich so Kleinigkeiten, die es aber wirklich insgesamt sehr, sehr stimmig und sehr, sehr schön machen. Also,
Erzähl mal was über die Monster.
Über die Monster.
Sag erst deinen Satz zu Ende. Ich hatte dich ja schon wieder unterbrochen.
Kein Problem. Das liegt halt an dieser Fernkommunikation. Ich sehe dich zwar auf dem Videobild, aber das ist halt total klein bei dieser Seite. Deswegen, ich mach's mal groß. Vielleicht ist es dann besser mit dem Unterbrechen.
Ich hatte dich hier groß.
Ja, ich mach wieder ach, klein. Das ist lieb von dir. die Monster. Also, du hast natürlich zum einen diese mutierten Wesen. Du hast so fliegende. Jetzt ist gerade irgendwer ausgestiegen. Andreas, bist du noch da?
Ja, sorry.
Ja, kein Ding. Ja. Ich dachte nur, weil ich die ganze Zeit laber, hättest du gesagt, so, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt. Ja, genau, ich gehe jetzt.
Nein, guck mal, ich bin jetzt auch mit.
Nein, die Monster sind halt ganz cool, aber das Monster ist natürlich auch ein Stück weit der Mensch. Ne? So wie bei The Walking Dead sich der Titel ja nicht unbedingt nur auf die Untoten bezieht, wie wir ja als geneigte Literaturwissenschaftler durchaus wissen. Und das ist wirklich gut. Also die Monster, du hast halt so fliegende Mutantenwesen und du hast halt so Riesenratten, nenne ich sie jetzt mal. Und sowas, das ist halt schon cool, aber das steht gar nicht so sehr im Mittelpunkt. Das ist halt eher dieses Menschliche, also dieses, wie sich die Welt halt einfach 20 Jahre nach der totalen Apokalypse entwickelt hat. Und das ist wirklich sehr gut und sehr schön und sehr cool dargestellt, finde ich. Also es ist wirklich angenehm.
Ich möchte mal gerne ein Jahr Zeichner von Monstern in Videospielen sein, wenn ich Skills hätte. Ja, wo man sagt, du kommst montags hin, sagst, ah, ich muss heute wieder zwei Monster machen. Oder eins, ja. Muss ich noch zu Ende. Ist doch geil, wo fange ich an? Also erstmal, du musst Stacheln haben oder dicke Augen oder große Zähne. Du sitzt da und dir kann ja auch keiner sagen, ey, du hast heute nur noch ein Monster geschafft oder, ne, es ist ja keine Akkordarbeit, es ist ja eine kreative Arbeit. Und du einfach siehst, haha, ich brauche mal eine kreative Pause, mein Monster ist noch nicht ganz rund und hinterher hast du einfach nur ein schönes Monster. Ich meine, das ist doch genau so in der Realität, oder? Wie werden da nicht am Fließband produziert, oder? Ist das nicht ein schöner Job, Leute?
Ja, so, das oder, ist quasi Design, ne? Ich denke mir schon, ja, dass das cool ist. Also wahrscheinlich
kannst du dann auch. Ich würde es gerne machen.
Ja, okay. Ja, aber dann könntest du auch ein zweites Standbein als Tätowierer wahrscheinlich aufmachen.
Okay, ja, wahrscheinlich. Ohne Witz. Oder, ja, das ist eine gute
also
Idee.
Also ich, Monster Design, also da muss ich sagen, da fehlt mir manchmal dann, glaube ich, ein bisschen die Kreativität. Hm. Wie sieht denn dein Traummonster aus, Jockel? Du hast schon gesagt, Stacheln.
Also es muss groß sein. Ich glaube schuppig, also so Schuppen. Es kann aber auf einer Seite kann es lieb sein und es kann auch böse sein. Das ist so ein ambivalentes Monster. Es kann ganz furchtbar böse sein mit einem großen Mund, aber es kann auch unglaublich, es hat eine treue Seele und es möchte einfach nur geliebt werden, aber wisst ihr, was ich meine, ne? Also es hat zwar den Job, böse zu sein, aber vom Herzen ist es eigentlich ein guter Kerl.
Warum muss ich gerade an die Schöne und das Biest denken? Yeah. Was war das, der letzte Film, den du gesehen hast, Jockel? Nee, ja, die Schöne und das Fall. Biest oder das Video von Meatloaf zu I Would Do Anything for Love. So wirkt es gerade ein bisschen.
War ein bisschen zu kitschig, oder was? Nein, das Monster muss halt fett sein, das muss einen dicken, nein, es muss halt hier Eier haben und Zähne und Eier. Es muss erbarmungslos sein, ja. Es muss Feuer speien und alles kaputt treten.
Nein, aber wenn du doch so ein ambivalentes Monster gerne möchtest, das ist ja durchaus eine schöne Vorstellung. Aber wir sind doch alt und spiel und nicht das Kinderprogramm. Mensch, Jocke.
Nein, ich wollte nur sagen, ich habe mal, Entschuldigung, Andreas, nein, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nein, ich wollte ja nur ansetzen. Ich wollte ablenken im Grunde genommen, wenn ich darf.
Ja, ja, gerne.
Also, weil wo wir gerade von Metro so schwärmen, was ich eben noch nicht mal, wo ich noch nicht mal den Download angeschmissen habe, aber die Serie insgesamt ist ja sehr gut. Es ist ja nicht nur jetzt der dritte Teil, der gelobt wird, sondern eben schon die ersten beiden wurden sehr gelobt. Es gibt da eine interessante Theorie, und zwar habe ich mehrfach gelesen, und ich würde das selber auch so bestätigen, dass während sich Videospiele und Kinofilme nicht so gut vertragen, wie wir wissen, seit zwischen über 30 Jahren, also wenn aus dem einen das andere wird oder aus dem anderen das eine, geht es meistens in die Hose, sind die zwar zahlenmäßig geringeren Beispiele von Videospielen, aus denen Bücher wurden oder Bücher, aus denen Videospiele wurden, meistens sehr gelungen. Und da ist zum Beispiel The Witcher ist ein weiteres sehr, sehr gutes Beispiel. Nicht nur ist es eine Buchvorlage, sondern auch noch eine Buchvorlage, die irgendwie aus der Richtung Osteuropa kommt. Vielleicht kann man da eine Regel herauslesen.
Ich glaube, die Regel, die man da herauslesen kann oder könnte, ich habe mir über dieses Thema tatsächlich auch Gedanken gemacht in letzter Zeit, ist vielleicht einfach dieses Ding, dass halt diese osteuropäischen Buchserien, nenne ich sie jetzt mal, einfach im Westen noch nicht so bekannt sind oder nicht so groß sind, weswegen halt dann da dieses Ding sehr gut funktioniert. Ja, weil ich sag mal, Andrzej Sapirowski mit seinen Witcher- oder Hexer-Büchern ist ja schon in Polen relativ erfolgreich gewesen. Gut, bei Gluchowski war es ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass es da vielleicht da einen Zusammenhang gibt. Dass es halt, dass für uns halt so immer noch hinter Oder Neiße für viele Menschen immer noch Neuland ist tatsächlich. Und man deswegen gar nicht weiß, so hey, da gibt's ja auch Blockbuster. Es gibt nicht nur die Avengers und die ganzen Sachen aus den USA, sondern es gibt
das
auch...
Das sind dann eher so Ost-Blockbuster, ne? Ja.
Ostblockbuster. Oh. Ja, das ist aber ein schöner Begriff eigentlich. Den solltest du dir notieren und wenn du den irgendwo in einer Kinokritik demnächst mal hörst, irgendwie musst du sagen, so, ey, ich hab den gefunden.
Copyright.
Ja, der Ostblockbuster. Wir sollen das verbriefen, dass der zum ersten Mal wurde dieser Begriff genannt bei Alt und Spiele Folge 11, 10, keine Ahnung. Okay, vielleicht liegt es daran, aber ich kann es sonst nicht erklären, weil mir fällt jetzt sonst so ein Buch, das direkt zum Videospiel wäre. Das sind jetzt die beiden Beispiele, die sehr plakativ sind. Gut, William Shakespeare's Secret of Monkey Island haben wir noch. Das hat ja auch sehr gut funktioniert.
Ja.
Aber das ist in der Tat sehr gut, weil ich sage zum Beispiel, jetzt gibt es ja auch eine Witcher-Serie. Ne? Witcher kommt ja jetzt auch bei Netflix, glaube ich, demnächst. weiß nicht, habe ich irgendwie so im Hinterkopf, ne?
Ja, ja, echt? Ist da im Busch.
Okay.
Mhm. Richtig. Mhm. Ich nehme an, Metro wird wahrscheinlich dann auch demnächst mal verfilmt werden. Solange es nicht Ben Affleck ist, ist alles gut.
Hast du was gegen den? Warum?
Ben Affleck? Mhm. Ben Affleck, war das nicht dieser Typ, der in diesem schlimmsten aller Batman-Filme, also da war Val Kilmer besser.
Okay, alles klar. Das reicht.
Also ich bin da kein, Ben Affleck hat sicherlich auch gute Filme gespielt, mir fällt spontan keiner ein, aber als Batman fand ich ihn einfach grauenvoll, genauso wie Jared Leto. Sollte der jemals nochmal irgendwie weiße Schminke tragen oder so, gehört er eingesperrt. Der hat den Joker zerstört, finde ich. Ich fand Jared Leto als Joker in Suicide Squad eine totale schlimme Katastrophe. Da war, ich fand Mark Hamill als Sprecher des Jokers in den Batman-Spielen grandios. Um wieder das Thema, weil wir sind ja kein, sind wir jetzt so ein Film-Podcast. Das wollen wir ja nicht. Das, ich gehe ja nicht mal ins Kino. Ich will das anderen überlassen. Ich gehe selten ins Kino, wirklich.
Gehst du oft ins Kino, Jochen? 100%, 100% ins Kino.
Okay, dann kannst du
Metro
jetzt,
ist 100% ins Kino. Ich muss jetzt raus, Leute.
Okay,
ich muss
Andreas, dann machen wir zu zweit weiter, weil ja, wir ja jetzt Metro spielen.
Sag mal, kann ich hier Metro spielen, während wir hier quatschen? Nee, ne?
Probier das mal aus.
Ich starte mal, Leute.
Ja, so, dann, starte Moment, mal. Dann bin ich jetzt neidisch. Dann schmeiß ich auch meinen Download jetzt an, ja?
Ja, schmeiß deinen Download an.
Kann sein, dass ich kurz raus bin, bin aber gleich wieder da.
Also, ja, wir checken das
weil
einfach.
Ich trau
nein, also es ist wirklich...
Ja?
Okay.
Es ist wirklich ein grandioses Spiel. Noch eine Frage. Ich brauche noch dein Fachwissen. Ja. Andreas heißt du, ja?
Ah, ja.
Danke. Ich habe ja so den Eindruck, dass bei deinen Ostblockbustern auch... das habe ich früher gemerkt, dass die es ja tatsächlich wirklich schaffen, auf alter Hardware super Spiele zu produzieren. Haben die damals immer gemacht. So. Kann das sein? Also, ja, dass die. Sehr
konkret.
Wir hatten ja nichts.
Ja.
Und trotzdem sahen die Spiele immer geil aus. Irgendwie liefen die. Hm. Welches Beispiel kann ich jetzt da anführen früher? Weiß ich nicht.
Du meinst einfach ältere Spiele. Dass ältere Spiele, die aus der Hardware rausgeholt haben.
Ja. Gerade die aus dem Osten kamen.
Ja. Die Spiele aber.
Ja gut, mussten sie ja, ne?
Ja. Okay, ich dachte, du könntest jetzt was Fachmännisches dazu sagen und sagen, Jochen, da hast du natürlich auch recht, wie schon, also du hast oft recht, da auch, Jochen. Das ist mir auch schon aufgefallen, lieber Jochen. Sowas würde ich jetzt sagen. Von der
ich muss gerade fachmännisch überlegen, bevor ich fachmännisch was sagen kann. Aber nee, also eine interessante Theorie. Also überhaupt Spiele ich meine, es gab, Entschuldigung, also es gibt natürlich, es gab eine ganze Welle von wirklich herausragenden Ego-Shootern, die auf einmal aus, zum Beispiel Polen, People Can Fly, hat ja sehr, sehr früh, sag mal hier mit so Skeletten, dem Totenkopf als Symbol, die haben, komme ich noch drauf, die haben, glaube ich, angefangen, die hatten auf einmal so einen richtig fulminanten Ego-Shooter, irgendwie dunkel, Friedhof bei Nacht und so, erinnere ich mich. Solche Szenarien und dann kamen eben die Ukrainer, dann kam A4 Games mit ihrem...
jetzt weiß ich, Operation Flashpoint ist mir eingefallen damals,
auch, ja.
von 2001, das war nämlich ein tschechisches Werk, wo ich sagte, ey, das war 2001, wie kann so ein Ego-Shooter so geil aussehen? Und da hatten wir, glaube ich, bei Giga mal einen der Entwickler da und der meinte so, ja, irgendwie haben wir es drauf, mit alter Hardware gut umzugehen.
Ja, und dann guck hier Stalker von A4 Games aus der Ukraine. Ganz, ganz spannendes Spiel, weil es ja eben dieses postapokalyptische Szenario ganz konkret in der Geschichte verortet und eben an eben mit Tschernobyl zusammenhängt. Und die Geschichte war denen eben sehr nah, weil die sind da aufgewachsen. Die sind im Schatten von Tschernobyl aufgewachsen, glaube ich. Dieses Entwicklungsstudio befindet sich 40, 50 Kilometer von Tschernobyl entfernt. Also die hatten auch eine ganz persönliche Beziehung dazu. Vielleicht haben sie sich deswegen natürlich auch nochmal ganz anders dahinter geklemmt, weil sie einfach leidenschaftlicher waren.
Ja, habe ich jetzt 30% runtergeladen von Stalker gerade.
Ja, von mir ist ja auch Metro, ne?
Ist das gleiche Studio? Ist das A4?
Ich weiß nicht, ich glaube, also 4A Games ist von Metro aus der Ukraine.
Ah ja. Ja, dann ist es das gleich. Oder vielleicht habe ich mich geirrt und das Stalker-Studio hieß früher anders. Aber ich, also die sind auf jeden Fall, die haben miteinander zu tun, glaube ich.
Ja. Okay, also, ja, das kann da, durchaus sein. Da steht GSC Game.
Bei Stalker? Ja. Ach ja, dann okay, aber, dann ist es doch. Aber ich glaube, dann ist es.
Ja, aber das sind die gleichen. Wenn ich gerade den Wikipedia-Artikel kurz quer lese, dann ist es tatsächlich so, dass die Leute, die 4A Games gründeten, früher bei CSG waren. Also das sind schon die gleichen Menschen. Stalker, Shadow of Chernobyl sind die gleichen, stecken die gleichen Köpfe hinter tatsächlich wie hinter 4A Games und Metro.
Okay, ich wollte jetzt gerade schon unseren Podcast in Altspiele und keine Ahnung umbenennen, aber ja, ist gut, Tobi, dass wir dich auch noch haben. Ja. Ja. Wenn der Andreas mal nichts weiß, dann bist du noch die sichere
Wahl. Ja, hab ich Wikipedia offen. Ja,
jetzt bin ich mal Altspiele und Offline, also jedenfalls ich versuche mir mal meinen Code hier zurechtzusuchen.
Aha, das könnte dann bei einem Podcast, der ganz alt und Spiele heißt, eine völlig neue Bedeutung bekommen.
Hast du denn Zeit überhaupt zu spielen, Andreas, heute Abend noch?
Nee, das nicht. Nee, aber ich muss auch noch Sachen schreiben. Ich bin ja so bekloppt. Ganz furchtbar. Mach neben meinem Vollzeitjob, sollte ich sagen, mache ich noch 1000 andere Sachen. Nur damit ich bloß keine Zeit für mein Kind habe. Da gebe ich mir.
So sehr liebst du deine Familie.
So sehr lieben die mich.
Ja.
Ja, Wahnsinn, es klappt. Ich kann nebenbei hier den Code eingeben.
Ja, das ist cool. Dann schauen wir mal, ob wir es schaffen.
Du gibst den Code ein, ich starte mal, Leute. Ich hoffe, ich bin nicht weg.
Ja, und gucken wir mal.
Ich habe auf Start gedrückt.
Also auf Start gedrückt.
Hallo, seid ihr noch da?
Du bist auch noch da, ich höre dich noch.
Oh, sehr gut.
Aber Andreas ist, glaube ich, jetzt gerade raus.
Nee, ich bin noch da, oder?
Nee, er ist noch da.
Ja, das ist Wahnsinn.
Sehr gut. Aber wo wir gerade beim Metro sind und Apokalypse ist ja für Videospiele ein Szenario, das ja mega gut ist, weil da kannst du dich ja austoben und da gibt es ja auch eine Menge guter Spiele, muss man sagen, tatsächlich. Im Bereich Apokalypse, ja. Neben Metro gibt es ja auch noch so Sachen wie Metro 2033. Es gibt ja zum Beispiel auch noch die Fallout-Serie. Nehmen wir die einfach mal als Beispiel.
Leute, es läuft. Ja. Ich bin im Intro.
Die auch eine großartige Serie waren. Und gut, jetzt ist Jockel ist jetzt in Russland.
Ja. 4A Games. Ich sehe das Intro, Leute. Es macht mich schon heiß jetzt. Ihr könnt es leider nicht. Doch, ich kann es hören, aber ihr könnt es nicht hören, ne?
Aber der Soundtrack ist schon, es ist schon direkt Gänsehaut, finde ich.
Ja.
Ja. Weil ich sehe gerade in dem Video, wir konferieren ja via Videochat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Halt und Spiel. Ich sehe die Spiegelung des Intros in Jochens Brille.
Das stimmt.
Weil das Intro sehr hell ist und sehr schneelastig. Und es ist wirklich cool, also weil auch der Soundtrack stimmig ist, also es ist wirklich ein tolles Gesamtpaket. Was magst du an apokalyptischen Settings, Jochen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so, boah, ich finde Zombie-Apokalypse geil oder ich finde Atomkrieg geiler oder hört mir auf, ich finde Apokalypse generell nicht so toll. Wie sieht's bei dir aus?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den, ich weiß gar nicht, welcher Teil von Metro es war, gespielt, aber auch nicht durchgespielt. Ich mag dieses... Ja, also ich mag vor allen Dingen Landschaften. Ich mag vor allen Dingen, das sieht einfach so aus, wie ich mir vorstelle, wie es nach einer Apokalypse aussieht. Also, ja, alles im Arsch oder viel im Arsch und Untergrund. Da gehen wir jetzt rein und dann gehen wir wieder an die Oberfläche und das mag ich. Ich muss mal eben hier die Lautstärke im Spiel, Optionen, so. Oh.
Ja. Okay, gut, aber dann hast du dir das neue Far Cry angeschaut?
Nein, habe ich noch nicht, tatsächlich.
Weil da wirst du dann ein bisschen hadern, weil die Welt, es ist ein mutiger Ansatz, finde ich, die Apokalypse oder die postapokalyptische Welt so bunt darzustellen, wie sie es da machen. Aber da hatte ich auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit. Das war mir zu bunt.
Apropos schwierig. Einfach normal Hardcore oder Ranger Hardcore, was soll ich machen?
Es kommt halt drauf an, einfach. Ich denke mal, du möchtest das Spiel halt auch irgendwann durchspielen zeitnah, dann mach einfach.
Alles klar. Und du hast danach sehr leicht gemacht? Nee, du hast auch auf einfach gemacht.
Sehr leicht mache ich, also sehr leicht spiele ich nie. Ich spiele manchmal schon auf leichteren Schwierigkeitsgraden, ja. Das tue ich manchmal, aber ich probiere eigentlich immer Medium zu machen. Also so ganz Hardcore ist mir dann auch zu, ich habe noch ein Leben. Ja, das ist manchmal auch ein bisschen zu krass. Nö, normale Schwierigkeit, also inzwischen sind die Spiele sind ja auch nicht mehr so schwer, wie sie früher mal waren. Spiel heute mal ein Super Mario und spiel das allererste Super Mario Brothers. Ja, wurde fluchst und wenn du dann heute das spielst, denkst du, Alter, wieso war ich früher darin so gut und verliere jetzt beim ersten Goomba mein Leben?
Ich sehe.
Das war früher schon anders. Da waren die Schwierigkeitsgrade höher und auch fieser, weil die Steuerungen schwammiger waren halt.
Ich sehe eine weiße Landschaft, zerstörte Hochhäuser, eine Kamerafahrt von oben nach unten und ein, ist das ein Vampir? So ein Drachenviech? Das ist schon geil.
Das ist ein Drachenviech.
Ich komme jetzt also praktisch, ich bin jetzt am Anfang, komme in diese Stadt rein. Ich habe eben das Intro über
Moskau.
Ja, ich habe das Intro eben das Intro eben überspringen müssen, damit ich dir zuhören kann, weil es war so laut. Habe ich wahrscheinlich schon was verpasst, aber jetzt bin ich gelandet, jetzt kann es gleich losgehen. Was mich wundert, Tobi, du hast mir mal irgendwann gesagt, dass du eigentlich gar nicht so ein Ego-Shooter-Spieler bist, aber das hat dir gefallen, ne, oder?
Tatsächlich ja. Also ich bin eigentlich, ist Ego-Shooter jetzt nicht immer mein bevorzugtes Genre. Also es gibt einzelne Ausnahmen tatsächlich. Doom, gut, wäre aus unserer Generation nicht. Aber ich hatte mit Ego-Shootern, weil ich habe ganz, ganz früher in den 90er Jahren Wolfenstein 3D.
Ja, natürlich.
Da hatte ich so ein Trauma, weil Wolfenstein 3D auf dem Rechner, da habe ich Motion Sickness gekriegt. Ach. Mit 14, 15. Ja, ohne Witz, weil das war dieses große, noch pixelige und so. Und da ist mir bei Wolfenstein 3D, habe ich echt Motion Sickness bekommen. Und dann hatte ich zeitlang Schwierigkeiten mit Ego-Shootern. Und ich würde gar nicht mehr das Genre so ablehnen. Es liegt einfach daran, dass ich bis jetzt bei Ego-Shootern, abgesehen von Metro, gibt es wenige Ego-Shooter mit geilen Stories. Gut, Far Cry hat auch immer mal wieder geile Stories und so weiter und so fort. Aber generell hatte Ego-Shooter für mich, sage ich ganz offen, immer so ein bisschen, immer noch dieses Anrüchige eine Zeit lang, was völliger Quatsch ist mittlerweile nach Jahren des Spieletester-Daseins. Es ist tatsächlich die Story, die mir gefallen muss. Und dann ist es mir auch egal, ist es Ego-Perspektive, ist es Virtual Reality, ist es Third Person oder God-Modus. Es muss einfach passen. Und ich würde mich gar nicht mehr so als ich mag Ego-Shooter nicht. Das habe ich mal eine Zeit lang, da hast du recht, Jochen, das habe ich mal gesagt, aber es ist mittlerweile tatsächlich überholt, muss ich sagen, weil, Ego-Shooter ist halt durchaus auch ein sehr schönes Genre.
Ja,
es kann sehr schön sein.
Ja, ich habe eine Tür aufgemacht. Da hinten war, huschte was vorbei, Tobi, Entschuldigung.
Das ist ja geil. Ich bin hier unten, ich bin jetzt hier unten, Tobi.
Andreas, weißt du, warum Jockel das jetzt spielt mit uns zusammen?
Ja. Wow!
Weil er alleine Angst
hat. Ah, verstehe. Es ist so, verstehe. Wir halten sozusagen virtuell Händchen. Ja, also.
Genau, richtig.
Bei mir wäre das ja vermutlich ähnlich. Ich würde mir auch ins Hemd machen, aber ich muss noch eine Stunde warten. Es sind 48,6 Gigabyte. Kann ein bisschen dauern.
Das kann ein bisschen dauern.
Hast du schon Tipps für mich, Tobi?
Also Ego-Shooter habe ich auch relativ früh angefangen. Ich habe Gott sei Dank keine Motion Sickness bei Wolfenstein 3D bekommen. Das
ist eigentlich auch lächerlich.
Aber kann schon verstehen, weil also das war eben für mich diese unglaublich neue Erfahrung. Ich bewege die Maus und eben diese im Grunde genommen in Echtzeit mit gleicher Geschwindigkeit dreht sich diese Person, also dreht sich mein Blick in diesem Raum. Das war schon unfassbar und dabei haben sie ja irgendwie auch die Decke und den Boden weggelassen, weil das musste sich flüssig bewegen. Eigentlich sind es ja nur Wandtexturen, ne? Oder? Ich glaube, also die Decke gibt's nicht bei Wolfenstein 3D. Boden meine ich auch, es ist nicht texturiert. Aber es war
man merkt, Andreas, dass du parallel was Großes runterlädst, weil jetzt bist du nämlich raus und zwischendurch warst du dann total
zerhackt. Ja,
das Gute ist aber, der Andreas nimmt ja parallel das Ganze auf seinem Aufnahmegerät auf, redet jetzt wahrscheinlich weiter, merkt gar nicht, dass wir gar nicht
mehr kommen, genau.
Aber das wird dann gleich ein lustiger
Mix. Für uns war so Audio-Abrisse bei Andreas.
Das war so ein bisschen wie Helge Schneider.
Und dann weg.
Helge Schneider, die Nummer, das kaputte Mikrofon. Die er letzten Freitag auf der Bühne in Düsseldorf auch gebracht hat. Ich habe Tränen gelacht. Super.
Ich habe ja früher mal, da war ich noch jung und da waren wir auch Helge Schneider-Fans. Und irgendwann hat mir einer die Helge Schneider persönliche Nummer aus Mülheim gegeben.
Nee.
Doch, und hatten wir da. Da war der ganz am Anfang seiner Karriere, so alt bin ich schon.
Ja.
Und dann haben wir da wir drei Jungs angerufen. Und dann ging er wirklich ans Telefon, Schneider. Und wir so, und wir hatten tatsächlich die richtige,
ja, ohne Scheiß. Ihr habt wirklich angerufen, was?
Ja, aber wir waren halt so trottelige Jugendliche, dass wir so Schiss hatten, mit dem dann zu sprechen, dass wir aufgelegt haben. Also wir haben jetzt nicht gesagt, ja, Helge, das war, wir finden dich total cool, sondern wir waren erstmal überrascht, dass wir die richtige Nummer hatten. Wer ist denn da? Schneider hier, wer ist denn da? Und die so, das ist er, aber die Stimme kennst du halt. Ne?
Geil. Ja, aber das ist so, wie man früher gestalkt hat. Es gab kein Instagram oder Twitter, wo man die Stars direkt kontaktieren konnte. Man musste halt Telefonnummern über Freunde rausfinden. Ein Kumpel von mir hatte angeblich mal die Nummer von Campino. Da haben wir uns aber nicht getraut anzurufen tatsächlich. Wobei ein anderer Kumpel von mir mal bei Campinos Eltern angerufen hat, um zu sagen, dass Campino doch bitte gefälligst auf seinem 16. Geburtstag auftreten
kann. Ja, für Nüsse, ne? Also.
Ja, genau. Genau, einfach nur, weil er Fan ist. Aber es waren damals, also da gab es ja noch Telefonbücher und da gab es ja auch noch Menschen, oh, der steht nicht im Telefonbuch, der hat eine Geheimnummer. Der steht nicht im Telefon.
Ich habe damals ja Wolfgang Niedecken damals einen Brief geschrieben, weil ich im ZDF bei Soko eine Folge gesehen habe, wo Bands Kokain nahmen. Und ich fand das so schrecklich, dass Bands und Musiker Kokain nehmen und dachte, die müssen das alle machen, weil man sonst nicht richtig musizieren kann. Und habe den einen Brief an Wolfgang Niedecken geschrieben, ob sie den auch...
Hat er geantwortet?
Ja. Also nicht er persönlich, sondern seine Freundin oder seine Assistentin oder wer es war damals, meinte, der Wolfgang ist zwar nicht da, aber nein, ich kann dir versichern, das machen wir nicht. Tatsächlich wirklich eine Antwort in Handschrift bekommen. Cool. Wolfgang ist nicht da, aber vielleicht hättest du ja auch gerne ein paar Unterschriften von den anderen Bandmitgliedern. Und dann waren die ganzen anderen Bandmitglieder, die nämlich gerade da waren, haben unterschrieben, ich habe diesen Brief nicht mehr. Tatsächlich, ich habe diesen Brief leider nicht mehr.
Ach, wie ärgerlich, Aber das ist cool, dass sowas manchmal noch geht. Ich weiß, in der ganz Frühphase des Internets, irgendwie Anfang der Nullerjahre, habe ich einfach mal aus Jux und Dollerei der Sängerin von Die Happy. Die Happy
war nicht eine
grandiose Band.
Die war ganz oft bei Giga, Martha.
Genau, martha@diehappy.de war damals die E-Mail-Adresse und das hat sie auch noch selber betreut. Ich meine, es war Anfang der Nulljahre, da hatten die gerade die erste Platte draußen und da habe ich tatsächlich so ein paar Monate lang eine E-Mail-Korrespondenz mit Martha Jandowa von Die Happy gehabt.
Gibt's sie noch, die
Band? Das war sehr witzig und dann...
Gibt's sie noch, die Band?
Die Band gibt's tatsächlich nach wie vor, die treten dieses Jahr beim Wacken Open Air auf. Die sollten eigentlich letztes Jahr schon auftreten, mussten aber wegen Krankheit irgendwie absagen. Die haben, glaube ich, auch noch neue Platten rausgebracht. Ich muss sagen, ich habe die Karriere der Band irgendwann, nachdem Martha mit Sascha zusammen war, habe ich die Karriere dieser Band nicht mehr weiterverfolgt. Nein, ich fand sie damals mega gut und da hatten wir eine Zeit lang auch eine E-Mail-Korrespondenz und Jahre später traf ich sie dann zufällig, als ich noch beim Campusradio war, hatte ein Kollege sie als Studiogast eingeladen und ich war dann zufällig auch da irgendwie und habe ich sie auf einmal, Martha, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor Jahren haben wir mal E-Mails geschrieben und sie wusste das noch. Das war total sympathisch und sehr, sehr nett. Also, das war schon cool. Also sowas geht ja. Ich weiß nicht, ob sowas heute noch geht, weil heute hast du diese Illusion, der hat einen Instagram-Account, aber den machen die ja gar nicht.
Eine Riesenechse. Nein. Okay. Ich bin gerade erschrocken.
Ich merke gerade, Jochen Dominikus hat unheimlich Angst bei Videospielen. Er hat sich gerade bei Metro total... Alter, du bist doch gerade erst 5 Minuten
im Spiel. Ich hab die erste. Angst. Ich gehe da durch die. Ich dachte, ey, super, brennst du mal diese hier die Spinnenweben nicht ab am Anfang? Ja, so gehst einfach durch und auf einmal kommt da hinten so ein riesen Echsenviech, was mich aufgefressen hat. Ja. Das ist ja geil, das Spiel. Entschuldigung, Tobi, jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen.
Kein Ding, aber Andreas Gab ist wieder da und diesmal sogar mit Video. Du warst total zerstückelt und zerhackt und wir dachten uns, okay, die Datenleistung deines Rechners, der gerade parallel Dingens zieht, ist jetzt total durch. Nein, wir sprachen über Stars, wie kamen wir auf dieses Thema, Jochen? Wieder wie immer, wir wissen es gar nicht.
Wir haben gesagt, Andreas ist weg, wer ist denn jetzt der Star von uns, so ungefähr.
Nein, wir fassen es kurz zusammen, Andreas, es ging darum, dass Jochen hat mal einen Brief an Bab geschrieben und ich hatte mal eine E-Mail-Korrespondenz mit Martha von Die Happy. Und wie man so mit Stars mal korrespondiert hat. Darauf sind wir irgendwie gekommen. Wir wissen nicht mehr genau wie tatsächlich, merke ich gerade.
Ah ja, ich habe mal einen Brief bekommen von Herbert Feuerstein. Da war ich noch
Teenager.
Ja, den habe ich
doch. Hast du ihn angeschrieben oder hat er dich angeschrieben? Hast du, Andreas, ich brauche mal einen Gagschreiber. Oder hast du ihn angeschrieben als Fan?
Naja, ich war ja irgendwie so zarte 15, ja. Habe immer brav mein deutsches Mad gekauft und gelesen. Und ihr erinnert euch an die Bilder, meistens eben so als Ölgemälde getarnt, von Alfred E. Neumann hinten in der Form von bekannten Persönlichkeiten. So, und auf irgendeiner Ausgabe stand hinten drauf Alfred E. Tarzan. Und da war eben Alfred E. Neumann als Tarzan zu sehen mit drei Gorillas oder so. Und dann habe ich eben an die Mad-Redaktion geschrieben, mit meinen 14, 15 Jahren oder so wird es gewesen sein, dachte, ich bin mal witzig und schreibe. Sehr geehrte MAD-Redaktion, ein schönes Bild von Alfred E. Tarzan auf der Rückseite des letzten Magazins. Nur leider konnte ich nicht erkennen, welches von den drei behaarten Wesen Alfred E. Neumann sein soll. Und da bekam ich tatsächlich einen Brief zurück von Herbert Feuerstein unterschrieben, der sagte: Lieber Andreas Garbe, Sie konnten Alfred E. Neumann nicht von einem Affen unterscheiden? Wie lustig, wir konnten Ihren Brief nämlich auch nicht von dem eines Affen unterscheiden.
Das war der Mad-Humor. Ja, das hat der Feuerstein damals richtig groß gemacht irgendwie. Ja. Also ich bin ja ein bisschen jünger als ihr. Ich war ich habe mit in der Grundschule Mad-Hefte halt. Mein Vater hat die halt gelesen, hat ja auch noch alle. Ich habe die geliebt. Ich habe diesen Humor geliebt. Mein Vater hatte auch eine Mad-Schallplatte.
Oh, das gibt's?
Eine Mad-Schallplatte, wo Herbert Feuerstein ganz viele Gags halt eingesprochen hat. Und ich fand die damals einfach nur witzig. Diese Genialität, die hinter dieser deutschen Mad-Geschichte steckte, habe ich erst natürlich später erkannt. Aber ist schon geil und schade, dass das nicht... Ich meine, es gibt noch das Mad-Heft, aber das ist, glaube ich, nur noch 1:1 Ami übersetzt halt. Und amerikanischer Humor ist manchmal ein bisschen schwierig.
Ich glaube, es ist noch nicht mal das. Also ich glaube, es ist ein Schatten seiner selbst. Panini macht das, glaube ich, und macht das ziemlich schlecht, ja. Muss ich sagen.
Ja, glaube ich auch. Also wie gesagt, ich habe es dann eine Zeit lang noch mal gelesen, hat mir auch immer Spion und so ein Kram, fand ich halt früher schon super. Ich habe auch sogar das Mad-Brettspiel und das Spion-Brettspiel noch im Schrank.
Aber das Mad-Brettspiel, das hatten sie alle, oder? Also das war ja. Super. Das
einmal aus, wenn du Alfred... Genau, wenn du nicht Alfred Neumann heißt, setze einmal aus oder geh 32 Felder vor.
Und es gab den einen Geldschein mit irgendwie 4.400.368.000, bla bla bla. So einer ganz krummen, hohen Zahl, ja.
Jochen, kennst du das Mad-Brettspiel?
Nee.
Du musst Geld verlieren. Du hast halt.
Doch, das ist aber Monopoly. Boah, das habe ich mal irgendwann, das ist doch schon ewig alt, ne?
Ja, natürlich ist es
ewig. Ja, doch, ich habe es irgendwann mal gespielt, ja, sag mir was. Ey Leute, ich bin total geflasht von Metro, ne?
Das ist super.
Also,
das wird Andreas in ungefähr 4 Stunden.
Oh, Leute. Ich habe jetzt gerade nur 10, ich spiele jetzt gerade 10 Minuten und komme jetzt in das erste Camp. Was ich den Hammer finde, ist diese Audioatmosphäre, dass überall irgendwelche Viecher rumkreuchen und du von oben, von unten, von hinten, du weißt gar nicht, wo du hingucken musst, weil du denkst, überall ist jemand. Diese Atmosphäre ist ja der Hammer. Leute, wir müssen Schluss machen. Ich muss hier weiterspielen.
Ja.
Das ist ja
total. Ja, gut.
Das ist wirklich
manchmal
total.
Manchmal gibt
geil.
Es Wichtigeres zu tun, als über Videospiele zu sprechen, nämlich
ich finde das
Spiele
ja super.
Spielen. Spielen.
Ich finde das wirklich richtig, super. Richtig. Ich bin jetzt gerade in
dem Camp. Ja, cool, aber dann will ich dich da auch, dann wollen wir dich da auch nicht weiter von abhalten. Mach es. Es ist wirklich geil. Also es ist wirklich ein richtig gutes Spiel. Ich empfehle euch aber, ihr da draußen, wenn ihr es noch nicht gespielt habt und von Metro noch gar keine Ahnung habt und denkt, ey, Metro, das ist doch ein Großhandel. ihr braucht dafür keine Metro-Karte, ihr könnt es so spielen. Aber kleiner Tipp von mir, spielt entweder die alten Spiele oder lest euch die Bücher durch.
Ja, ist das so?
Die Bücher von André Sapirowski ist der Witcher, Mann, von Dmitri Gluchowski natürlich. Die Bücher Metro 2033, 2034, 2035. Gut geschrieben, schön zu lesen. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Ist wirklich, wirklich eine tolle Welt, die er sich da erschaffen hat. Und wenn du das erste Metro-Buch gelesen hast, wirst du anders U-Bahn fahren.
Sehr gut.
Denn wisst ihr, worauf dieses Metro-Ding basiert eigentlich?
Nee, erzähl mal.
Das Ganze spielt ja in der Moskauer U-Bahn nach dem Atomkrieg. Und die Idee hatte Gluchowski ja tatsächlich, weil er irgendwann gelesen hat, und das ist tatsächlich Fakt, dass es in Moskau U-Bahn-Stationen gibt, die tatsächlich als Atombunke konzipiert waren im Kalten Krieg.
Ja. Die besonders tief gebaut
tatsächlich
sind.
Genau, besonders tief gebaut sind, deswegen sind die Rolltreppen da auch alle so lang, die tief gebaut sind, die wirklich diese Bunkertore hatten und ABC-Filteranlagen und so weiter und so fort. Und als er diesen Fakt in den 90er Jahren irgendwann erfahren hat, da fing er an, diese Idee halt zu entwickeln und dann die Bücher zu schreiben und dieses Universum zu entwickeln. Das ist tatsächlich der Aufhänger, der ist in der realen Welt basiert.
Ja. Also,
und deswegen möchte ich unbedingt mal nach Moskau, einfach nur um U-Bahn zu fahren. Ich möchte in Moskau einfach U-Bahn fahren. Ich kaufe mir dann eine Monatskarte und fahre einfach in der Moskauer U-Bahn rum. Aber dann fährst du halt durch die deutschen U-Bahnhöfe und merkst halt, wie pisselig die eigentlich sind im Vergleich zu den großen Stationen in so Metropolen wie Moskau. Wahrscheinlich, da war ich noch nicht, aber auch in London sind U-Bahnhöfe ja auch eine andere Nummer als zugegebenermaßen in Düsseldorf sind die jetzt auch nicht riesig.
Erste U-Bahn der Welt in London. Die haben da Luftschächte, weil, soweit ich weiß, die ersten Bahnen, die da durchfuhren, wurden ernsthaft mit Kohle betrieben. Und
klar, noch mit Dampf.
Ja, Ja, das heißt, wer U-Bahn fuhr, kam irgendwie schwarzvoll mit Ruß wieder raus. Das war also wirklich armer Leute Fortbewegungsmittel und auch sackgefährlich. Ne? Also Staublunge irgendwie mit 45 hast du dann deine Jahreskarte für immer abgegeben. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ja, also und heute, das ist Feinstaub auch. Ne? Da sind wir wieder beim tagesaktuellen politischen Thema. Feinstaub, nein, klar, das war natürlich damals noch eine ganz andere Nummer. Ich wusste nicht, dass in U-Bahn die älteste London ist. Das wusste ich nicht, in London die älteste U-Bahn ist.
Ziemlich sicher.
Aber ich finde ja sowieso ich bin ein riesen ÖPNV-Fan. Bin ich in Hamburg schon? Doch, in Hamburg.
Ich habe in London mal gefahren.
Habt ihr in Mainz eine U-Bahn? In Frankfurt meine ich? In Frankfurt habt ihr auch eine U-Bahn.
Ja.
Bei euch fährt ja auch die S-Bahn unterirdisch, ne?
Genau, dieser S-Bahn-Strang, das ist so ähnlich wie in Berlin, nur deutlich kleiner.
Ich habe in London mal gewohnt und da bin ich auch immer ständig U-Bahn gefahren, weil da muss man natürlich U-Bahn fahren, weil da mit dem Auto stehst du immer nur im Stau. Wie mittlerweile in Hamburg auch, wo ich gehört habe, das ist Staustadt Nummer 3 in Deutschland, ja, mit den längsten Staus. Und das Geile ist ja, in London, die fahren alle, aber die halten auch einfach ständig zwischendurch. Irgendwo auf der Strecke und da ist das wieder kaputt und da ist das wieder. Also es gibt eigentlich nie fließenden Verkehr, hatte ich so den Eindruck. Und das ist okay. Total, also dass die überhaupt noch hält, das wundert mich. Also.
Ja, die Züge, Fernzüge sind ja auch eine Katastrophe in England. Ja. Ganz, ganz schlimm.
Ja, also, das kann dir in Deutschland aber auch passieren, wenn du in irgendeinem uralt Intercity landest, gerne an Wochenenden nachts, der mit betrunkenen Fußballfans auf der Heimreise voll ist. Ja. Da denkst du auch so, Alter, gut, da würde ich als Deutsche Bahn aber auch nicht gerade den ICE 4 auspacken.
Ja, absolut. Ja.
Das
ist ein Abenteuer, ja.
Richtig, richtig. Wobei, da habe ich einen, wenn ich den Geheimtipp jetzt in unserem Podcast erwähne, ist es natürlich alles andere als ein Geheimtipp. Aber, liebe Freunde, wenn ihr innerhalb Deutschlands unterwegs seid, schaut mal, ob da irgendwo Eurocity dran steht. Denn dann kann es euch sehr gut passieren, dass dieser Eurocity kein Intercity deutscher Bauweise ist, sondern ein Zug aus der Schweiz zum Beispiel. Oder auch aus Tschechien oder aus Österreich oder aus Polen. Und das ist dann tatsächlich ein Erlebnis. Also allein die Schweizer Intercities, die sehen unseren Intercities schon sehr ähnlich, aber wenn du dann in der zweiten Klasse sitzt, hast du das Gefühl, Mensch, der Sitz so breit, wieso habe ich so viel Beinfreiheit? Und vor allen Dingen haben die Schweizer Intercities auch ein halber Wagen mit Platz für Fahrräder.
Für mich also
im Fernverkehr, Fahrräder.
Für mich war es auch ein Erlebnis. Ich bin neulich auch mal mit einem Eurocity von der ORN von Mainz zurück nach Hause nach Frankfurt gefahren. Wollte meine Bahncard 100 vorzeigen, die ich mir jetzt mal gegönnt habe. Und das Erlebnis war, dass dieses kleine Jüngelchen von irgend so einer Privatbahnfirma aus Österreich dann sagte, da müssen Sie aber noch 14 Euro Reservierungsgebühr nachzahlen. Und ich so, Entschuldigung, wissen Sie, was eine Bahncard 100 kostet? Ich zahle hier nichts nach. Nein, wir müssen reservieren und so. Und dann musste ich wirklich 14 Euro nachzahlen. Also das war mein Erlebnis in diesen Zügen. Ich bin dann gerade nicht ganz so gut drauf zu sprechen auf diese Eurocities.
Aber das war dann ein Privatanbieter oder war das der österreichische, die ÖBB, wie heißt es, ÖBB, österreichische Bundesbahn? ÖBB
oder weiß es gerade gar nicht. Ach so. Ja, stimmt, genau, ÖBB, ne, genau, ja, so heißen die
wohl. ÖBB ist, glaube ich, die österreichische Bundesbahn, ne, mein ich, ja. Ich weiß nicht, wie die, oh Gott.
Ah, da liefen aber irgendwelche Leute rum von irgendeiner, also bestückt wird das von einer Drittfirma anscheinend. Vielleicht war das auch nur in diesem Zug so, aber,
ja, vielleicht. Ja, gut, aber sonst, Eurocities, gut erfangen, aber Jochen ist völlig im Ausbau,
ne? Jochen sagt gar nichts mehr. Also mir gefällt das, ich habe jetzt hier 15 Minuten, Leute, ich muss das hier...
Ja, aber da kommt ja auch eine Eisenbahn drin vor.
Ich finde diese...
Ach ja, ja?
Da geht es ja auch um eine Eisenbahn tatsächlich.
Ja, habe ich im Trailer gesehen. Ja? Die ist schön designt.
Ja, genau, da ist als letztes...
Ich mag das ja, ne? Wenn du so ein Menü hast, wo du siehst, da saß irgendwie ein Zeichner und der hat sich total viel Mühe gegeben und diese Kleinigkeiten, da hinten weht was und da, das finde ich total super. Das erinnert mich früher, als ich Bilder gemalt habe, wo ich noch, hier muss noch was und da muss noch ein Äffchen in den Wald und da muss noch, das finde ich so geil. Da sitzt sitzen so kreative Typen, ja, die so totale Nerds und man, das muss alles richtig aussehen und da müssen wir das hier noch machen und hier der Tunnel und hier, nee, das muss nach Eisen aussehen, muss man wissen. Das ist geil. Und das finde ich. Ich habe jetzt wirklich nicht lange gespielt, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, es ist ist total stimmig. Diese Atmosphäre ist total geil. Also und das finde ich auch, das muss mich ja auch von Anfang an fesseln, so ein Spiel, finde ich. Also mich hat es jetzt gerade gecatcht, echt, Leute. Echt. Ich muss.
Absolut immer, da bin ich ganz bei dir. Das Schöne ist halt, du sagst jetzt schon wieder irgendwie, als du gemalt hast, du scheinst da echt so eine kleine Affinität zu haben, oder?
Ich kann Comicfiguren malen. Ah, das ist doch alles. So.
Ja, aber immerhin. Also immerhin kannst du Andreas zeichnen.
Ich bin noch da, aber.
Ja, pass auf, wir sind jetzt doppelt. Ich habe jetzt, weil ich den Chat, weil bei mir das Fenster gehangen hat, habe ich es nochmal neu aufgemacht. Und höre mich gerade in einem Björn total in der Zeitschleife.
Ich glaube, das ist aber auch ein guter.
Boah, voll der groovy Effekt.
Das ist wie bei Dr. Who.
Das hört der Zuschauer nicht.
Ja, richtig.
Wahnsinn. Alt und
ich weiß,
wie
der Zuschauer das heißt.
Zeitschleife.
So, jetzt bin ich aber in dem anderen noch drin, ne? Ja.
Ja.
Jetzt läuft es wieder, weil das Fenster irgendwie so dunkel wurde zwischendrin.
Und
weil ich hatte das Video auf groß und habe ich es klein gemacht und das nicht mehr funktioniert, weil ich jetzt mache ich mal einen Jochen auf groß, jetzt mache ich einen Andreas auf groß und sehe ich euch mal aus der Nähe.
Das willst du nicht.
Ach guck mal, da hängt ein Beastie Boys Plakat bei dir, Andreas, sehe ich gerade im Hintergrund.
Ich bin ein riesen Beastie Boys Fan.
Hast du die live gesehen?
Ich habe die sogar kurz interviewt. Einmal.
Oh!
Und ich habe, Moment, darf ich kurz angeben, du weißt vielleicht, wenn du auch großer Fan bist, du weißt, es gab die Beastie Boys als Poseable, so 12 Zoll Vinylfiguren, haben sie selber verkauft, die habe ich.
Ich bin kein großer.
Die habe ich und ich habe sie unterschrieben.
Ich mag die Beastie Boys, ich bin jetzt nicht so ein Fanboy.
Aber
das ist natürlich geil. Die Figuren unterschrieben von denen, das ist natürlich echt fett. Ich mag die Beastie Boys. Generell ist Hip-Hop nicht unbedingt mein Genre, aber Beastie Boys finde ich halt super. Und ich möchte mir jetzt auch dieses Buch, das ist jetzt die Biografie erschienen, vor nicht allzu langer Zeit, die möchte ich mir auch sehr gerne durchlesen, weil ich fand es halt geil, dass die aus dem Hardcore kommen und auch wenn die live gespielt haben, da immer mit Schlagzeug und Bass und Instrumenten da waren. Und das fand ich ziemlich cool. Und auch dieser ganze kulturelle Background von denen, dass ja dieses, dass ja ihr Jüdischsein tatsächlich mit ein Grund war, warum sie dann Hip-Hop gemacht haben, weil das Außenseiter waren als Juden. Das ist einem gar nicht so bewusst. Und das finde ich unheimlich interessant. Also ich mag dann diesen kulturellen Background und gerade bei dieser Kapelle, also schade, dass Adam Yauch ist derjenige, der, glaube ich, leider verstorben ist.
Genau, ne? MCA.
An Krebs. Genau, richtig. Und da war ich auch echt traurig, weil, wie gesagt, ich fand die cool und gerade mein Lieblingsding war dieses Video zu Sabotage. Ja, das war für mich deren Meisterstück.
Ja.
Das Video zu Sabotage von den
Beastie Boys. Sabotage ist so halt geil.
Wenn ich den Song heute höre.
Auf jeder Party gehe ich immer zum DJ. Immer mal Sabotage.
Ja, der ist richtig, richtig fett. Vielleicht. Oder dieser ganz andere, etwas ältere Song.
Girls. It's all I really.
Dieses frauenfeindliche Musikstück. Ja. Heutzutage könntest du es nicht mehr, da würden direkt alle, weil die humorbefreite Welt sowas dann nicht mehr einfach mal mit dem Augen
zu machen. Ja, die haben ja deutlich mehr gemacht. Die haben ja halbnackte Frauen in Käfige gesperrt. Die haben 3 Meter große, aufblasbare Penisse auf die Bühne gestellt bei ihren Konzerten damals.
Ach was.
86. Ja. Such mal nach Beastie Boys Inflatable Penis oder so. Das ist alles wohl dokumentiert. Damit sind sie aber auch, das muss man sagen, sind sie eben auch sehr aggressiv umgegangen, die Beastie Boys. Also sie, sehr sozusagen die Flucht nach vorne gemacht. Ich glaube, Yaut sogar hat dann auf dem 3. oder 4. Album hat er speziell das in einem Lied auch angesprochen. Irgendwie The Disrespect to Women has Got to Be Through und das war Check Your Head, war das drittes Studioalbum. Also sie sind damit sehr offensiv auch umgegangen und haben das nie irgendwie so unter den Teppich gekehrt, sondern haben nachher dann deutlich gesagt, das war scheiße. Und wir waren sehr jung, die waren super jung, als die angefangen haben. Die haben ja dann mit Madonna auch, glaube ich, eine ihrer ersten großen Touren gemacht, als Support von Madonna. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Kam nicht gut an. Also die haben sehr interessante Erfahrungen gemacht und waren auch richtige Rüpel, ne? Also so mit Hotelzimmer total verwüsten, Fernseher aus dem, weiß nicht, ob sie den Fernseher mal aus dem Fenster geschmissen haben, aber ich sowas in die Richtung.
Aber als Rockstars halt noch Rockstars waren. Das ist nicht wie heute. Natürlich kann man jetzt sagen, so Skandale sind scheiße, aber da gibt's halt keine Geschichten mehr heutzutage. Da gibt's diese Story von Kiss, die irgendwie auf Tour waren und bei einem ihrer Musiker einfach sämtliche Möbel im Hotelzimmer an die Decke geklebt haben mit Sekundenkleber. Ja? Das sind halt so Geschichten irgendwie. Natürlich geht ein Fernseher dann kaputt und fliegt aus dem Fenster. Liebe Leute, geht davon aus, dass Rockstars sowas dann auch bezahlen müssen. Ja, die müssen auch diesen ganzen Quatsch mit, oh, das sind alles so Diven, die wollen das ganze Zimmer im Backstage rosa haben. Ja, das geht aber von der Gage ab. Das bezahlt nicht der Veranstalter. Hm. Das ist mal ein kleines Geheimnis, wenn derjenige sagt, ich hätte gern hier nur linksdrehende Joghurtkulturen aus Kaviar-Eiern. Ja, die kannst du dann da hinstellen, aber die gehen von der Gage runter. Also das ist ja nicht so. Und das ist halt leider ein bisschen, ich mag Rockstar-Gedöns. Ich finde auch gut, wenn man Rockstars noch als Rockstars erkennt. Das ist ja heutzutage, sehen die ja alle gleich aus. Keiner ist mehr geschminkt.
Ja.
Keiner spuckt mehr Feuer auf der Bühne.
Aber
außer Rammstein
mein Sohn, ja, der ist jetzt 10 Jahre alt und immer wenn der an Rockmusik denkt, oder wenn ich das Stichwort mal erwähne, oder vor allem Metal, dann sagt er immer, ah ja, da wo die Gitarren kaputt machen.
Papa, weil das, wenn andere mal Rockstars sind. Kaputt. Sind nicht so Reichpupen wie heutzutage.
Ja, sehr gut, richtig. Ja. Dann pack deinem Sohn mal die Xbox 360 aus und gib ihm Brutal Legend zu spielen. Oh. Da begegnet er allen wichtigen Rockstars, die man kennen muss.
Das ist toll.
Nee, auch ein tolles
Spiel, Brutal Legend. Ein altes Spiel, habt ihr das gespielt eigentlich? Lange her, da Jack Black war die Hauptfigur.
Ja.
Übrigens, Jack Black ist ja, wir sind jetzt Kollegen von Jack Black, der macht ja auch, der macht ja ein Videoblog zum Thema Games. Habt ihr das schon mal gesehen? Jablinski Games von Jack Black.
Ja.
In einer Folge testet er Bowling.
Hatte irgendwie Bowling noch kein Video hochgeladen, hatte nur einen Account angelegt und hatte schon 50 Millionen Abonnenten oder so. Naja, nicht ganz, aber fast.
Aber ist durchaus unterhaltsam. Also ich hab's mir angeguckt irgendwie, weil er halt sehr, das Ganze sehr überdreht und lustigerweise hat Jack Black im allerersten Werbespot zum Videospiel Pitfall einen Auftritt.
Ah, auch schön.
Das kommt wird in dem Blog auch thematisiert. Da gibt's irgendwie, so ein verkrisseltes Video aus von 82 oder so, wo er halt irgendwie was zum Spiel Pitfall sagt.
Ja.
Auch ein Spiel, das ich geliebt habe als Kind. Ich glaube,
boah, in der nächsten Folge machen wir mal.
Apropos Werbung. Ich wollte sagen, apropos Werbung, das ZDF hat ja auch gerade neue Videospielformate ins Netz geworfen.
Ach was.
Im Rahmen der Reaktivierung von ZDF Kultur, ganz richtig. Eines davon, was ich sehr empfehlen würde, ist das mit Uke. Der kann ja nichts falsch machen, der Mann. Der ist ja wirklich großartig. Und da sucht er sich immer nette Partner, so wie wir uns nette Partner gesucht haben.
Ja, und Uke hat's auch über drauf.
Spiele. Den Anfang macht ein Comedian. Ne?
Liebe Leute,
ich
muss weiterspielen.
Ja. Liebe Leute, genau, der Jochen möchte weiter nach Moskau. Und sehr schön. Und ihr da draußen habt gemerkt, wir meinen es ernst. Alt und Spiele, der
Games-Podcast
über Bier, Videospiele und die Beastie Boys und andere Dinge. Politik haben wir noch nicht so tief gehabt, aber das können wir ja nächstes Mal machen. Wir meinen es ernst. Wir wollen jetzt wirklich deutlich öfter rauskommen und werden auch öfter euch bespaßen mit unseren Anekdoten und Geschichten aus der riesengroßen, bunten Welt der Videospiele. Ja, dankeschön. Habt einen schönen Abend. Viel Spaß in der Moskauer Metro oder bei was ihr auch immer gerade spielt. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Themenwünsche habt, worüber wir mal reden sollen. Oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wir können sie für euch recherchieren. Oder wenn ihr Mensch,
ich habe ein Thema.
Ne, Kochrezepte. Was
geht es euch auch auf den Sack, wenn man Zwischensequenzen nicht überspringen kann mit irgendeiner Taste? Das wäre mein Thema, was ich hier gerade erlebe. Ich so, ey, das sehe ich jetzt gerade zum zweiten Mal, weil ich... Oh. Und jetzt kann ich es nicht überspringen. Ja, ich auch, aber nicht, wenn du die zweimal durchgucken musst.
Ich mag Cutscenes. Ja, aber du kannst, also auf der PlayStation konnte ich das beim Metro mit Viereck überspringen.
Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Okay.
Geil. Lies doch mal
Leute, es geht weiter. Ich muss mich verabschieden. Das ist geil.
So schön, ne? Gut. Die Herren, einen schönen Abend und bis ganz bald. Tschö.
Wiedersehen.